Liebe Zuhörer unseres Radios, wie jeder anständige Pfarrer bereite ich mich jetzt auf die Sonntagspredigt vor, was ich heute meinen Schäfchen und morgen erzählen werde. Sie wissen ja, dass ich die Einheitsübersetzung nicht sonderlich mag. Aber was jetzt am kommenden Sonntag wieder an Übersetzungsfedern geboten wird, das ist wirklich schon heftig. Es wird in der Einheitsübersetzung am kommenden Wochenende Ihnen vorgetragen werden. Was ist das Größte unter den Geboten, so fragt der Schriftgelehrte den Herrn. Das würde nie ein Schriftgelehrter so fragen. In Israel hat man die Gebote Gottes, die er gegeben hat, akzeptiert und es wäre völlig unangemessen gewesen, jetzt zu fragen, was ist größer, weniger groß, was hat mehr Bedeutung, weniger Bedeutung. Man hat allenfalls unterschieden, was hat mehr Mühe für den Menschen, es zu befolgen, was hat weniger Mühe, das vielleicht schon, was hat größeren Umfang, was hat kleineren Umfang, aber niemand hätte es sich erlaubt, die Gebote Gottes jetzt zu beurteilen. Was ist das Größte, was ist das Kleinste? Es wurde einfach betrachtet als Offenbarung Gottes. Deshalb müssen Sie genau hinschauen, was im griechischen Text steht. Und da steht nämlich nicht der Artikel drin, was ist das Größte unter den Geboten, sondern was ist groß unter den Geboten? Das ist etwas ganz was anderes natürlich. Und Christus selber antwortet dann mit dem bestimmten Artikel, das Größte ist, weil er der Sohn Gottes ist und weil er tatsächlich Schwerpunkte setzen kann und weil auch vieles vom Menschen einfach noch an Geboten und Verboten hinzugefügt worden ist. Es gibt tatsächlich so etwas, was das Größte ist und was ein roter Faden ist. Also nochmals, der Schriftgelehrte fragt, was ist groß? Es ist kein bestimmter Artikel. Es steht nicht dort, was ist das Größte? Er fragt, was ist groß unter den Geboten Gottes? Sie müssen ja auch bedenken, in der Einleitung bei Matthäus heißt es so, er stellte Jesus auf die Probe. Das bedeutet, er hat ihm eine Falle gestellt, indem er Jesus nämlich dazu verleiten will, zu sagen, das ist wichtig, darauf kommt es an. Damit würde er Jesus attackieren können, indem er sagt, wie kommst du eigentlich dazu, dass du unter den Geboten Gottes eine Auswahl triffst? Wir haben es doch gelernt, dass wir die alle zu akzeptieren haben. Also Sie merken, das macht eigentlich nur Sinn, wenn Sie es richtig übersetzen. Ich möchte jetzt da kein Glauber sein, aber Sie merken, das sind keine Kleinigkeiten, die man einfach ignorieren, an denen man vorbeisehen kann. Das merken Sie jetzt auch bei dem, was der Papst auslegt bei Johannes 17, 17. Und Johannes 17, 19, dort heißt es, ich heilige mich, damit auch sie in Wahrheit geheiligt seien. In diesem Vers 19 wird gesagt, dass sie in Wahrheit geheiligt sein sollen. Nicht nur rituell, sondern wahrhaftig in ihrem ganzen Sein. So werden wir dies wohl übersetzen dürfen. Also wirklich, würden wir vielleicht heute sagen. In Vers 17 dagegen wird gesagt, heilige sie in, und jetzt kommt es wieder um dieses ein einziges Wort drauf an, in der Wahrheit. Hier ist die Wahrheit als Kraft der Heiligung bezeichnet, als ihre Weihe. Heiligen im Alten Testament meint zum Priesterweihen. Nach dem Buch Exodus vollzieht sich die Priesterweihe der Söhne Aarons durch die Einkleidung in die heiligen Gewänder und durch Salbung. Beim Ritual des Versöhnungstages ist auch ein Vollbad vor dem Anlegen der kultischen Bekleidung die Rede. Die Jünger Jesu werden geheiligt, geweiht in der Wahrheit. Also heilige sie in der Wahrheit, geweiht, zum Priester geweiht in der Wahrheit, könnte man übersetzen. Das meint Heiligen hier. Die Wahrheit ist das Bad, das sie reinigt. Die Wahrheit ist das Gewand und es ist die Salbung, derer sie bedürfen. Und dann kommt natürlich ein unglaublicher Satz, diese reinigende und heiligende Wahrheit ist letztlich Christus selbst. Also Priesterweihe ist Heiligung in der Wahrheit und diese Wahrheit ist eine Person, die hat einen Namen und die heißt Jesus Christus. Das steht alles in diesem einen Satz drin. Deshalb nochmals, es ist wichtig, dass wir hier genau hinschauen und Sie können das nicht wie einen Roman lesen. Wir sind das einfach so gewohnt, durch unseren Medienkonsum schnell Informationen aufzunehmen. Das geht bei diesem Buch mit Papst Benedikt in keinster Weise. Das müssen Sie wirklich langsam auf sich einwirken lassen. Das muss auch meditiert und durchbetet werden. Insofern bin ich eigentlich sehr glücklich, dass mir der Hertha Verlag die Erlaubnis gegeben hat, das Buch in dieser Weise Ihnen zu präsentieren. Das geht eigentlich, möchte ich sagen, nur häppchenweise. Sie können übrigens auch diese Ausführungen als Podcast herunterladen und dann sich immer wieder jeden Tag 10, 15 Minuten, es wird ja auch jetzt am Nachmittag von 17.15 Uhr bis 17.30 Uhr nochmals wiederholt, meine Auslegung, sich das zu Gemüte führen. In ihn müssen sie eingetaucht sein, mit ihm gleichsam umkleidet werden. Und so sind sie an seiner Heiligung beteiligt, an seinem priesterlichen Auftrag, an seinem Opfer. Das Judentum hat nach dem Ende des Tempels auch seinerseits eine neue Deutung der kultischen Vorschriften suchen müssen. Es sah nun die Heiligung im Erfüllen der Gebote, also im Eintauchen in Gottes heiliges Wort und in den Willen, der sich darin ausdrückt. Jesus ist im Glauben der Christen die Torah in Person, also die Gottesweisung. Und so geschieht Heiligung in der Gemeinsamkeit des Wollens und des Seins mit ihm. Wollen und Sein mit ihm. Wenn es bei der Heiligung der Jünger in der Wahrheit letztlich um die Beteiligung an Jesu priesterlicher Sendung geht, dann dürfen wir in diesen Worten des Johannesevangeliums die Einsetzung des Priestertums der Apostel, da geht es also um ganz viel, des neutestamentlichen Priestertums erblicken, das im tiefsten Dienst an der Wahrheit ist. Also Priesterweihe ist Heiligung in der Wahrheit. Heiligen im Alten Testament immer ist oder halt oft mit Priesterweihe etwas aus dem Bereich des Natürlichen herausheben. Wenn man es vom Menschen sagt, ist Heiligung die Priesterweihe in der Wahrheit und die ist Jesus Christus. Priestertum ist Vollzug und Dienst an der Wahrheit. Wenn deshalb jemand die Wahrheit nicht verkündigt, aus ihr herausfällt, verrät er sozusagen seinen innersten Auftrag. Ein weiteres grundlegendes Thema des hohen priesterlichen Gebetes ist die Offenbarung von Gottes Namen. Ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Johannes 17,6 und 17,26. Ich habe deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn bekannt machen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und damit ich in ihnen bin. Dr. Stadtmüller verdanke ich eine wertvolle Anregung. Er hat zu mir gesagt, wenn wir das Vaterunser verfassen müssten, also ein Gebet, das wir den Jüngern an der Stelle des Herrn weiterzugeben hätten. Wie würden wir es formulieren? Vielleicht auch die Überordnung der Interessen Gottes vor denen der Menschen. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, ist immer an erster Stelle. Aber er sagt völlig zu Recht, kein Mensch von uns käme auf die Idee, die Heiligung des Namens Gottes bei den Anliegen Gottes sogar das noch an die erste Stelle zu setzen. Das können Sie ja mal zu Hause überlegen, was heißt denn das eigentlich? Der Name Gottes soll geheiligt werden, dass ich nicht fluchen soll. Ja, das ist vielleicht die Unternummer 4532, die damit gemeint ist. Aber sicher nicht das, der ganze Gehalt. Geheiligt werde dein Name, Hagiesata to onomasu. Es ist klar, dass Jesus sich mit diesen Worten als der neue Mose vorstellt, der das zu Ende führt, was mit Mose am brennenden Dornbusch begonnen hat, so der Papst. Gott hatte dem Mose seinen Namen geoffenbart. Dieser Name war mehr als ein Wort. Er bedeutete, dass Gott sich anrufen ließ, in Gemeinschaft mit Israel getreten war. So wurde im Laufe der Glaubensgeschichte Israels immer deutlicher, dass mit Name Gottes seine Immanenz gemeint war. Das heißt, sein Gegenwärtigsein mitten unter den Menschen, in der er ganz da ist und doch alles Menschliche und Weltliche unendlich überschreitet. Name Gottes bedeutet, jetzt kommt die Auflösung, Gott als unter den Menschen gegenwärtiger. Er ist unter den Menschen gegenwärtig. Sei unter den Menschen gegenwärtig, heißt das eigentlich, wenn Sie das Vaterunser beten. So wird vom Tempel zu Jerusalem gesagt, dass Gott seinen Namen dort wohnen lässt. Israel hätte nie gewagt, schlichtweg zu sagen, da wohnt Gott. Es wusste, dass Gott unendlich groß war, alle Welt überragte und umfasste. Und doch war er wirklich da, er selbst. Dieses gemeint, wenn gesagt wird, er lässt dort seinen Namen wohnen. Er ist wirklich gegenwärtig und bleibt doch immer unendlich größer und unfassbar. Der Name Gottes ist Gott selbst, als der sich uns Schenkende. Bei aller Gewissheit seiner Nähe und in aller Freude darüber bleibt er immer unendlich größer. Ich möchte Sie ein bisschen anstecken, liebe Zuhörer, mit diesem Feuer, mit dieser Freude, immer tiefer auch in das Wort Gottes eindringen zu dürfen, es immer mehr verstehen zu dürfen. Sie merken dann noch, was wirkliche, wahre Bibelwissenschaft ist. Sie wird ja heute oft als Waffe gegen das Lehramt der Kirche eingesetzt. Ich bin ganz und gar ein leidenschaftlicher Exeget und Bibelausleger, aber ganz und gar in dem Sinn, wie es das Zweite Vatikanische Konzil gelehrt hat. Dei Verbum, ich kann das jetzt nicht näher ausführen, aber immer in Einheit mit der Kirche, auch mit Einheit mit der Heiligen Schrift und mit der Analogie des Glaubens. Ich darf Ihnen den Segen spenden, segne, heile und behüte Sie, dein mächtiger und gütiger Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Und noch eins, ich lasse Ihnen keine Ruhe. Das Digitalradio wird verbreitet, einverstanden. Alles Gute, Ihnen einen gesegneten Tag.